Sechzehntes Kapitel. Das Tatverhältnis zwischen Gott und den Kindern. Eine schöne Bitte aller Großen und Kleinen, der Vater. In einheitliche Gruppe sitzen die Kinder erwartungsvoll in der ersten Halle. Eraska mitten unter ihnen. Karmata spricht. Liebe Kindlein, nun werden euch die Augen aufgetan, des Vaters Herrlichkeit zu schauen. Er begegnet uns in seiner Gottesliebe und mit seinem Priestersegen. Er denkt und schafft als Schöpfer nur für uns. Was ich zu sagen habe, wird nicht gleich verständlich sein. Doch wenn recht große Seligkeit euch überkommt, so ist das ein bewusster Anfang jenes Lebens, das Wunder wirkt. Achtet nicht der Person, die redet, sondern nur des Gebers aller guten Lebensgaben. Wir stehen an einer unerschöpflichen Quelle voll süßesten Wassers. Als des Vaters Ruf uns zur vierten Halle des Tempelhauses führte, überließ ich es euch, sich zu setzen, wie es euch beliebte. Zuerst merktet ihr da nichts Besonderes, und nur am Ende jener Lehrzeit fühltet ihr euch in sanfte Ruhe eingebettet. Doch stark unbewusst war das Empfinden, so dass keiner darob eine Frage stellte. Ich aber musste schweigen, obwohl ich erst allmählich das Warum begriff. Ja, jede fruchtbringende Erkenntnis muss aus dem Kinde selbst erwachsen. Zwar empfängt man durch die werkmäßige Verbindung mit der Gottheit die Gabe der Erkenntnis, außerdem die Kraft zu ihrer Entwicklung und den Steigerungsgrad, der zur Vollendung führt. Doch das schließt nicht aus, dass im Verhältnis der lebensbewussten Ich-Form man selber Gabe, Kraft, Steigerung und Vollendung erwerben muss. Wer glaubt, es würde alles ohne eigenes Zutun ihm gegeben, der übersieht das Beste, denn die höchste Seligkeit entspringt nur gerechter Mittäterschaft. Statt des selbstbewussten Gefühls, etwa ein selbstgefälliges zu setzen, ein, ich habe durch Glauben die Seligkeit erworben, Gott konnte sie mir nicht ohne meine Mittat geben, ist Selbstbetrug, wenngleich das Wort ein Körnlein Wahrheit hat. Niemand kann durch eigene Tätigkeit, wird sie dem göttlichen Heilsbegriff vorausgesetzt, sich etwas erringen, denn alles Gewordene ist der Gottheit eigenes Werk. Jede Erkenntnis und ihre Tatfolge muss mit der Urwurzel im Werke stecken, im heiligen Land göttlichen Lebens. Damit fällt das Pureigene fort. Die Urgabe enthält zugleich die letzte Vollendung, die, für das Kind ungesehen und noch nicht personhaft geformt, das Werk im Ganzen ist. Gabe, Fortschritt und Vollendung von unbewussten und bewussten Werken gehen Hand in Hand. Die Gottheit selbst hat keine Steigerung, weil des Lebens Urwurzel die Vollendung in sich trägt. Also ist jede Gabe vollkommen vom Augenblicke an, wo sie gegeben wird. Anders sieht der Vorgang vom nur geschöpflichen Lebensbewusstsein, vom Kinde in seiner Einzelperson aus. Hier steigern sich die Gaben, nicht aber in ihrer Substanz, sondern in der persönlichen Aneignung. Je mehr man sich die Gabe erwirbt, umso mehr nimmt sie vom Kind Besitz. Was so viel heißt, dass bei aller bewussten Annahme der vollendeten Heilsgaben sich Substanz um Substanz erringen lässt. Niemand kann sich selbst die Seligkeit erwerben, dennoch immer ist der Urvater der erste und letzte Geber aller Dinge, was beweist, dass das Kind ewig zuerst der Nehmer bleibt. Nur bei freier, erkenntnisreicher Aufnahme aller Lebensgaben ist das geschöpfliche Kind in der Lage, dem nehmenden Prinzip ein persönlich Gebendes anzuschließen. Jede Tat hat ihre Folge. Hier, dass die Vollendung der Gaben mehr und mehr vom Kind Besitz ergreift, wie auch, dass Neues hinzukommt. Eine gute Erkenntnis hierüber müsste etwa heißen: Ich erhalte vom Vater alle guten Gaben, dafür will ich ihn jederzeit dankbarst lieben. Er gibt mir auch die Kraft dazu und ich lerne, ihm in Treue zu dienen. Dadurch kann ich vorwärts schreiten und seligste Vollendung wird mein Teil. Doch habe ich trotz aller Dienstbarkeit es nicht verdient, weil auch die Fähigkeit zur Dienstbarkeit aus seinem Werke kommt. Kann ich mich ihm ganz hingeben, so nur, weil er zuerst sich offenbarte und seinen Lebensstrom mir zubereitet hat. Diese Erkenntnis war der eigentliche Grundstein zur Belehrung in der vierten Halle. Er fand bei euch einen guten, wenn auch nicht ganz bewussten Widerhall. Nun aber leuchtet euch ein schöner Stern, dessen Licht des Vaters Langmut, dessen Wärme seine Sanftmut ist. Denn er sieht mehr unsern Willen an und weniger das Unvermögen unserer Tat. Unser loses Beisammensein, geeint in einer Halle, war gewisser Art der erste reife Schritt, den wir selbst zum Vater gingen, um mit ihm vereint zu sein, uns in seine Obhut zu begeben. Damit war ein Wendepunkt gegeben, aus dem zwar gehabten, aber ungewissen Fühlen kam der Gedanke auf, näher zum Vater zu gelangen. Das geschah beim Eintritt in die dritte Halle, wo ihr, in vier Gruppen aufgeteilt, Einzelheiten sehen konntet, was bei der Erklärung der vier Wände jener Gebetshalle zutage trat. Besonders wurde euch das heilige Wesen der Urgottheit nahegebracht, damit ihr über die Schau der sieben Grundlebensstrahlen auch die heilige Fürwesenheit, das Urherz, mit seinen vier Herzkammern erkennen lerntet. Nachdem ihr guten Willens diese Offenbarung aufgenommen hattet, dass es nicht so schwer sei, auch die Urgottheit zu lieben, weil sie in Begriff des Vaters, so wie der Vater in Begriff von ihr ist, öffnete sich euch die zweite große Halle. In zwei Gruppen da vereinigt, gab eure Teilung Stoff zu tieferer Erkenntnis. Es traten die zwei Grundfundamente in Erscheinung, auf denen alles Werk samt Leben ruht. Gleichzeitig trat das Gegebene und das Nehmende Prinzip hervor. Das Wichtigste aus allem ist die Gegenüberstehung von Schöpfer und Geschöpf. Letzteres erhält daraus eine der Gottheit entsprechende Gleichheit. Das An- oder Ebenbild. Im Werkprinzip sind wir schon am Anfang das Ebenbild geworden. Im Geschöpfprinzip sollen wir nach eigener Erkenntnis unser Lebens-Ich Gott angleichen, um auch von uns aus gerechtes Ebenbild zu sein. Hier abermals das Gegenüber, das jedoch erst dann fruchtbringend wirkt, wenn die bereits erläuterten Stufen der Hallen 4 und 3 gut durchgangen sind. Nun sind wir in der ersten Halle ohne jede Teilung vereint. Ich bat unseren lieben Eraska, sich mitten unter euch zu setzen, und wir werden sehen, was das symbolisch für eine Bewandtnis hat, sobald ein Kind den Liebewillen der Gottheit trägt, was zum Anbild und damit verbunden zur schöpfungsgerechten Gleichheit führt. Wird die mehrfach angezeigte Seligkeitsfreude erlangt und die Einheit zwischen Kind und Vater hergestellt, die dann ohne Trennung bleibt, weil sie auf die Grundeinheit zwischen Vater und Kind sich ewig stützt. Eraska soll andeuten, der Urvater ist unter uns, wodurch wir bei und in ihm lebenswahr zu Hause sind, ruhend im Schoß der Urgottheit. Dann gibt es nur noch eine Gruppe, der Vater und die Kinder, vereint in der Barmherzigkeit, in der auch alle der Kinder wegen gegebenen Gottheitsteile und Fundamentsgestaltungen wie ursächlich einig sind. Die Einheit. Wollt ihr Kindlein diese Seligkeit erlangen, so bekennt es jetzt, und die Erfüllung bringt der Vater. Die Schar beherrscht große Bewegung, die sich allerdings mehr im Herzen als äußerlich zeigt. Ein Kind steht auf und spricht. Lieber Karmata, lieber Eraska, wir Kinder merken, dieser Weg führt zum Vater und wir wollen vorwärts gehen, so gut es uns gelingen mag. Gern möchten wir dem Vater angehören, wie ihr beide längst mit ihm verbunden seid. Wir bitten euch, uns in euer Gebet aufzunehmen, damit unser aller guter Vater recht bald kommen kann. O, wie sehnen wir uns nach seiner Liebe und nach seiner Anschauung! Karmata, du bist vom heiligen Jerusalem gekommen, rufe du den Vater, denn wir sind noch zu klein und schwach, ihn zu uns herbeizuziehen. In die flehende Stimme des Kindes fallen alle Kinder ein. Und auf einmal erklingen noch mehr Stimmen, die Sonnenführer, die schon während der Rede unbemerkt am Eingang standen, treten näher. Tulai legt Karmata eine Hand auf die Schulter und sagt, Karmata, du hast wahrlich mit dem Vater schon eine gute Einheit erlangt. Erfülle daher der Kindlein Bitte und wir stimmen auch mit ein. Uns ist es größte Freude, wenn wieder eine Schar reif geworden ist, unter der auch von der Erde heimgekehrte Kinder weilen. Uns selbst winkt dabei die Freude, eine Zeit lang wieder bei dem Vater sein zu können, bis eine neue Arbeit uns in die Schöpfung führt. Gewiss können wir im Heiligtum einkehren, wenn die Sehnsucht uns übermannt. Aber im Dienst an den Kindlein auszuharren, ist dem Vater lieber als alle glutvolle Sehnsucht, die ja nur eigener Freude gilt. Der Kindleindienst, aber einer Schöpfungsfreude. Wir harren daher aus. Es sei denn, dass der Vater unsere Sehnsucht stillt. Eraska wird die Gruppe zur nächsten höheren Stufe geleiten und die übrigen Gruppen rücken stufenweise auf, während die große Sammelhalle in meinem Gebiet einer neu heimkehrenden Erdenschar geöffnet wird. Du siehst, hier ist alles wunderbar geordnet, Ausdruck höchster Barmherzigkeit. Karmata erkennt, dass er der Bitte Tulais nachgeben darf, sieht aber auch die Gefahr, sich selbst wieder in einen Mittelpunkt zu stellen. Er bittet für sich um Demut und sagt, als er des Vaters Hand auf sich ruhen fühlt, gern lege ich dem Vater der Kindlein Sehnsuchtsbitte vor, doch ihr, liebe Engel, zumal Tulei, könntet das weit besser tun als ich. Ihr kleinen Lieblinge sollt euch aber nicht für unwürdig halten, den Vater selbst zu bitten. Ganz im Gegenteil, ich bin gewiss, dass er kommt, weil ihr ihn ersehnt, und es gilt da weniger ein wohlgeformtes Wort als mehr der Ruf der Kindesherzen. Die hohen Lichtkinder tragen manche Klarheit und das Wissen um die Schöpfungsfaltung in sich, soweit ihr Geist schon eingedrungen ist. In gleichem Maße und noch ein ziemliches darüber ist der Urvater mit ihnen eins. Er braucht ihre Bitte nicht mehr zu erhören, vielmehr hört er sie. Aber auf die Kleinen, die noch ferne sind, achtet er und hört ihr flehentliches Rufen. Er sieht jede kleinste Herzensregung, versucht einmal selbst zu bitten, und ich stehe dafür ein, dass er euch erhört. Außerdem erfreut ihn das weit mehr, als wenn ihr ängstlich euch hinter meinem Gebet verbergt. Nun habe ich im Herzen den Gebetsruf schon gesprochen. Vater, komm zu uns. Dabei gedachte ich auch eurer. Ihr lieben hohen Engel, ihr gesegneten Lichtkinder, wir können also ganz getrost sein, denn der Vater ist schon auf dem Weg. Kaum ausgesprochen, überflutet ein Lichtstrahl den Raum. Der Vater ist in Begleitung einiger Fürsten und Ersten eingetreten. Sofort wird er von den Sonnenengeln und Karmata umringt. Er segnet sie und sie erfassen seine Hände, sein Gewand, reden mit ihm fast so, als sprächen sie zueinander. Kurzum, es zeigt sich den Kindlein ein wonnevolles Bild, gnadenreiche Verbindung, Freude, Seligkeit und Jubel. Sie wundern sich und meinen, Gottes Heiligkeit vertrüge solches Handeln nicht. Obendrein beginnt auch Gott die Engel und Karmata zu herzen, und der Fürsten Angesichter werden immer glänzender. Je mehr sie sich verwundern, umso mehr nimmt die Szene an Herrlichkeit und Freude zu, bis sie endlich bemerken, dass trotz allem Eingehen auf die vorgebrachten Bitten der Vater unverwandt und aufmunternd sie betrachtet, als spräche er: Habt doch keine Scheu vor mir. Und aller Engelaugen sagen: Kommt, lasst euch liebkosen und tut, wie wir es tun. Da haben sie Verlangen, auch an des Vaters Brust zu ruhen. Je mehr die Sehnsucht wächst, umso mehr lassen des Vaters Liebe großen von ihm ab, hinter ihm einen schönen Halbkreis bildend, bis er allein der Kindleingruppe gegenübersteht.